SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
Mit Sarah Zubrot. Eine grüne Wiese, eine urige Holzbank. Im Hintergrund ein beeindruckendes Bergpanorama und davor die Mächtigen der Welt. Es ist G7-Gipfel in Deutschland, genauer gesagt auf Schloss Elmau in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Idyllisch gelegen, auf 1000 Metern Höhe, posieren die Gipfelteilnehmer für das Gruppenfoto. Demonstrativ entspannt, ohne Schlips, die Jacketts offen. Der französische Präsident Macron hat das Sakko gleich ganz weggelassen. Weniger idyllisch und entspannt ist das, was die Staats- und Regierungschefs der 7 führenden Industrienationen zu besprechen haben. Es geht vor allem um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. ARD-Reporter Kilian Neuwert ist vor Ort und beobachtet den G7-Gipfel. SWR1-Moderator Hans Lohmann hat mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie es um die Einigkeit der Gipfelteilnehmer bestellt ist. Schließlich demonstrieren sie das bei jeder Gelegenheit. Aber schon bei der Frage nach einem Importverbot von Gold wird es schwierig.
Naja, ich denke, inhaltlich ist man sich da schon einig. Allerdings hat Bundeskanzler Olaf Scholz ein Stück weit gebremst, denn er hat gesagt, so einfach können wir das hier auf dem G7-Gipfel nicht entscheiden. Da sind innerhalb der EU erst nochmal Gespräche zu weiteren Russland-Sanktionen nötig. Die EU hat Beobachterstatus und Deutschland ist hier natürlich als starker Mitgliedstaat entsprechend gebunden und vor Ort. Allerdings hatten ja gestern Großbritannien, die USA, Kanada und Japan schon angekündigt, dass sie diesen Goldeinfuhrstopp durchsetzen wollen, um Russland eben weiter stärker wirtschaftlich zu isolieren.
Und es geht nicht nur ums Gold, es geht ganz allgemein darum, bei der G7 Russland weiter vom Weltmarkt isolieren zu wollen. Was ist denn da weiter noch konkret vereinbart worden?
Konkret vereinbart ist eine Verpflichtung, dass man die Zölle auf russische Importe in die G7-Staaten erhöhen möchte. Da ist die Rede von 570 verschiedenen Warenkategorien, bei denen man die Zölle erhöhen will. Außerdem gibt es den Angaben, die uns erreichen, nach Fortschritte für das Vorhaben der USA, eine weltweite Preisobergrenze für den Kauf von russischem Öl zu verhängen. Hier wollen die G7 sozusagen vorangehen. Es heißt, man befinde sich bei diesem Thema in abschließenden Beratungen. Allerdings, und das muss man auch dazu sagen, gilt natürlich die Umsetzung einer solchen Maßnahme als äußerst schwierig. Wenn man den Ölpreis deckelt, dann setzt das natürlich auch voraus, dass viele Länder, die nicht Mitglied in den G7 sind, bei so einem Vorhaben mitziehen.
Die G7-Staaten haben etwas verkündet, was wie eine Selbstverständlichkeit klingt, nämlich, dass sie die Ukraine so lange unterstützen wollen, wie es erforderlich sei. Kann man da rauslesen, dass auch die G7 nicht mit einem schnellen Ende des Kriegs rechnen?
Das kann man möglicherweise tun. Präsident Selenskyj war heute zugeschaltet. Er hat gesagt, er hofft auf Kriegsende noch in diesem Jahr. Wie realistisch das ist, das möchte ich momentan nicht bewerten. Er hat dabei auch um Hilfe geboten und um Rückendeckung ein Stück weit. Und die hat er definitiv bekommen von den G7. Unter anderem sind 28 Milliarden Euro an Finanzhilfen zugesagt worden. Und man hat zugesagt, die Ukraine auch beim Wiederaufbau zu unterstützen, wenn dieser Krieg denn einmal vorbei ist. Konkret ist da die Bereitschaft erklärt worden, einen internationalen Wiederaufbauplan zu begründen, wie das etwa der Marshallplan war, von dem ja Deutschland und andere europäische Länder nach dem Zweiten Weltkrieg sehr stark profitiert haben.
Informationen vom ARD-Reporter Kilian Neuwert, der den G7-Gipfel auf Schloss Elmau beobachtet. Am zweiten Tag des G7-Gipfels sitzen auch Gäste mit am Tisch. Die Regierungschefs der Schwellenländer Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien. Eingeladen vom Gastgeber Kanzler Olaf Scholz. Themen sollen Klima, Energie und Ernährung sein. Aber natürlich wird es auch mit diesen Ländern um den Krieg in der Ukraine gehen. Drei der Gastländer, nämlich Indien, Senegal und Südafrika, haben es bei der UN-Vollversammlung abgelehnt, den russischen Angriff auf die Ukraine zu verurteilen. Dr. Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik ist Experte für Sicherheitspolitik und transatlantische Beziehungen. SWR1-Moderator Hans Lohmann hat mit ihm gesprochen und gefragt, ob diese Länder vielleicht auch gerade deshalb eingeladen wurden, um ein bisschen Druck auszuüben.
Ich glaube, das kann man so sagen. Wir stellen ja fest, dass es sehr unterschiedliche Lesarten des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gibt. Und wir merken das ganz deutlich. An einem Beispiel will ich es mal festmachen. Das russische Narrativ, was der Krieg ist und welche Folgen er hat. Für uns im Westen ist es klar, dass die globale Ernährungsmittelkrise im Moment ein Ergebnis der russischen Politik ist, die Getreidelieferung aus der Ukraine zu blockieren. Für viele afrikanische Länder stellt sich das so dar, als seien sie das Ergebnis von westlichen Sanktionen. Und an diesem Beispiel kann man sehr deutlich illustrieren, wie unterschiedlich eben die Perspektiven sind.
Ja, und gerade Indien, Senegal und Südafrika leiden ja besonders unter der Nahrungsmittelknappheit und auch unter den hohen Energiepreisen. Lassen denn beispielsweise diese drei Länder sich da heute eben unter Druck setzen oder kann man denen vielleicht was anderes irgendwie, ich will fast sagen, als Belohnung anbieten?
Das ist sehr schwer, wobei ich auch nochmal etwas differenzieren würde. Aber Indien ist ein gutes Beispiel. Traditionsgemäß weder dem Westen verhaftet noch früher dem Ostblock zugehörig, immer sehr unabhängig und im Moment einer der größten Abnehmer von Öl und Gas aus Russland. Sie merken, da gibt es ganz eigene Interessen. Indien profitiert im Moment von der Situation, weil russisches Öl und Gas sehr günstig auf den Markt kommt und die Kosten für Energie für Indien heruntersetzt. Und dementsprechend ist die Beweglichkeit Indiens eher gering einzuschätzen. Letztlich bleibt wenig, außer diesen Ländern auch wieder zu unterstreichen, dass wenn die internationale Gemeinschaft das russische Verhältnis ungestraft toleriert, niemand mehr sicher ist.
Lassen Sie uns nochmal über diese Gipfelkultur reden. Riesenaufwand mit idyllischer Alpenkulisse unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Kostenpunkt geschätzt 170 Millionen Euro. Muss das sein?
Die Antwort geben die Staats- und Regierungschefs Jahr für Jahr. Und offensichtlich sehen sie einen Mehrwert da drin im persönlichen Gespräch, was in diesen Tagen nach Corona doch große Bedeutung hat. Aber die Kritik hat insofern einen Punkt, weil man darauf verweisen muss, dass der G7-Apparat ja keine Institution ist. Also es gibt kein Sekretariat, was jetzt die Beschlüsse umsetzt. Letztlich ist G7 eine unterstützende Funktion für andere internationale Organisationen.
Tag 2 beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau in den Bayerischen Alpen. Die sieben Staats- und Regierungschefs hatten auch heute gleich mehrfach Besuch. Der ukrainische Präsident Selenskyj war per Video zugeschaltet. Und dann kamen auch noch die Gäste aus den Schwellenländern wie etwa Indien, Südafrika und Indonesien dazu. SWR1-Reporterin Claudia Sache fasst den zweiten Gipfeltag zusammen.
Ärmel hochkrempeln war angesagt am zweiten Gipfeltag der sieben Staats- und Regierungschefs auf Schloss Elmau. Nicht nur wegen der schwülheißen Temperaturen, sondern auch als deutliches Signal in Richtung Ukraine. Man werde das Land so lange unterstützen, wie es nötig sei, hieß es von Seiten der G7. Und zwar mit weiteren Waffenlieferungen, humanitärer Hilfe in Höhe von 28 Milliarden Euro und Unterstützungen, Flüchtlingsfragen und beim Wiederaufbau. Von den USA ging die Initiative aus, Sanktionen gezielt zu verschärfen, etwa den Zugang zu westlicher Technologie weiter zu beschränken und so die russische Waffenindustrie zu schwächen. Außerdem ist im Gespräch, eine weltweite Preisobergrenze für russisches Erdöl einzuführen, um den Preis zu drücken und so die Einnahmen der russischen Regierung zu senken. Unter anderem darüber sprach Gastgeber Olaf Scholz auch mit seinem kanadischen Kollegen Justin Trudeau. Der äußerte sich hinterher voller Lobes über den Kanzler und die neue deutsche Führungsrolle.
Ob es die Energiekrise ist, die Inflationskrise oder die Ernährungskrise weltweit, der andauernde Krieg in der Ukraine, den Russland begonnen hat, ob es der Kampf gegen den Klimawandel im Allgemeinen oder Unterstützung in der Pandemie ist, es gibt eine Menge wirklich großer Themen und es ist einfach großartig, dass man auf eine starke, progressive Stimme in Deutschland zählen kann, um uns dahin durchzuführen.
Am Nachmittag setzten sich die G7-Staatenlenker mit ihren Gästen zusammen, den Staatsoberhäuptern von Südafrika, Senegal, Argentinien, Indien und Indonesien. Die Schwellenländer sollen mit ins Boot geholt werden. Zum einen, um den Sanktionen mehr Wucht zu verleihen, zum anderen, um bei globalen Themen wie etwa der Klimakrise zusammenzuarbeiten. Dafür hat Kanzler Scholz den sogenannten Klimaclub ins Leben gerufen.
Der Klimaclub handelt davon, dass man zusammenarbeiten soll zwischen den Staaten, die bereit sind, sehr schnell bis zur Mitte dieses Jahrhunderts CO2-neutral zu werden.
So schnell wie möglich klimaneutral werden. Das wünschen sich auch Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace, die beim G7-Gipfel ebenfalls anwesend sind. Wenn andere Krisen wie der Ukraine-Krieg dominierten, würde Klimaschutz zweitrangig, sorgt sich Martin Kaiser, Klimaexperte bei Greenpeace.
Wenn wir jetzt nicht die Krise mit der Ukraine nutzen, um zu sagen, wir nehmen nicht die alte Technologie, sondern die Technologie von morgen, boosten die erneuerbaren Energien und leiten auch hier die Zeitenwende ein, dann werden wir in viel größere Probleme kommen, als wir es jetzt schon sind.
Zeitenwende auch in der Klimapolitik. Das ist nur eines von vielen Themen, das sich die G7-Staaten auf die Fahnen geschrieben haben. Viel Zeit haben sie nicht mehr. Morgen um die Mittagszeit reist Präsident Biden bereits weiter zum NATO-Gipfel nach Madrid.
G7-Gipfel auf Schloss Elmau. Und da schauen wir zum Schluss doch mal rein in das Schloss, wo die Staatschefs ihren Gipfel abhalten und wie sie da eigentlich wohnen. Schließlich ist das nicht irgendein Tagungsort, sondern ein 5-Sterne-Luxushotel. US-Präsident Joe Biden zum Beispiel wohnt auf 120 Quadratmetern, eine Suite ausgestattet mit feinsten Materialien, Designermöbeln, Teppichen und Stoffen. Das Besondere, der Präsident kann von seinem Bett aus in drei Himmelsrichtungen schauen, verrät der Schlossherr und Hotelier Dietmar Müller-Elmau.
Der Blick, den Sie hier haben, das ist das Wichtigste an diesem Raum. Und dass Sie hier zwischen Himmel und Erde sind, über den Bäumen, und Sie gucken auf die Bäume runter, das ist praktisch wie ein Baumhaus.
Gegessen wird auch, was sich die Herren Staats- und Regierungschefs wünschen, 9 Feinschmecker-Restaurants sei Dank. Das wusste auch schon Altkanzlerin Angela Merkel zu schätzen, beim letzten G7-Gipfel vor 7 Jahren, auch auf Schloss Elmau. Nochmal Dietmar Müller-Elmau.
Damals war es hier so, und das war von Merkel der Wunsch, weil sie gemerkt hat, dass wir Thai-Köche hatten und sie liebt Thai-Küche, da hat sie die Thai-Suppe auf das G7-Menü gesetzt. Und das war der Culinary Highlight vom letzten Gipfel.
Was heute Abend auf der Menükarte steht, ist nicht bekannt. Aber egal, was es gibt, danach wartet auf die Gipfelteilnehmer das Bett mit Aussicht.
Thema heute, täglich von Montag bis Freitag in SWR1 Rheinland-Pfalz.